SRB Politik.
Am Sonntag, dem 7. Juni, wurde im Landkreis Seyfried-Rudolstadt gewählt. Zur Wahl standen drei Kandidierende für das Amt des Landrats. Keiner der Kandidaten erreichte 50% der Stimmen, weshalb am 21. Juni nochmals zwischen Marco Wolfram und Thomas Benninghaus abgestimmt werden kann. Die Wahl genau angeschaut hat sich das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, kurz EDZ, aus Jena. Das IDZ erforscht Gefährdungen der demokratischen Kultur in Thüringen und analysiert Wahlen auf allen politischen Ebenen. Was bei ihrer Analyse rausgekommen ist und was zum Wahlergebnis geführt haben könnte, erklärt einer der Autoren der Kurzanalyse, Cornelius Helmert.
Bei der Analyse der Landratswahl wiederum angeschaut, einerseits natürlich, wie das Ergebnis der drei Kandidaten einzuschätzen ist, auch im Verhältnis zu vergangenen Wahlen, haben uns aber auch die Ergebnisse auf Gemeindeebene angeschaut. Das ist immer für uns ganz eindrücklich, um tatsächlich auch so die Effekte der politischen Kultur vor Ort ablesen zu können.
Wie sind Sie überhaupt methodisch vorgegangen bei dieser Analyse?
Genau, also das gab unterschiedliche Standbeine. Einerseits haben wir mit einer Medienanalyse die Wahl begleitet. Das bedeutet auch mit einer Analyse der sozialen Medien. Andererseits haben wir auch eine Interviewstudie geführt im Landkreis, wo es vor allen Dingen um die drängendsten Themen ging, wo es um die Wahrnehmung zum Wahlkampf ging. Und wir haben uns ganz klassisch mit statistischen Methoden jetzt auch die Wahlausgänge angeschaut und vor allen Dingen hier auch die absoluten Stimmen einbezogen. Aber vor allen Dingen haben wir auch auf der Gemeindeebene dann die Hochburgen und auch die Gemeinden mit besonders niedrigen Ergebnissen herauskristallisieren können.
Wie würden Sie den Wahlkampf der Kandidaten beschreiben?
Aus meiner Außenperspektive, das, was ich vor allen Dingen aus Medien mitbekommen habe, aber auch in Interviews, die wir auch im Landkreis führen, was ich da wahrgenommen habe, ist, dass es ein relativ ruhiger Wahlkampf bis dahin gewesen ist, der wenig polarisiert gelaufen ist. Ich habe mir auch die verschiedenen Zusammenkünfte angehört, beispielsweise das Riel, und fand es doch einen sehr pragmatischen, sehr themenfokussierten Wahlkampf ohne die großen Skandale, die großen Aufreger.
Ihrer Meinung nach, wie hat der Ausschluss des vierten Kandidaten Brehme wegen Verfassungsuntreue die Wahl beeinflusst?
Das ist leider schwer ableitbar, weil die Nachwahlbefragungen fehlen. Wir wissen also nichts über die Motivation der WählerInnen. Was wir aber sagen können, dass es auf jeden Fall überregionale Bedeutung haben wird, weil wenn wir gerade auf die Wahlen 2024 schauen, da sehen wir noch, dass Wahlausschüsse auch rechtsextreme bis neonazistische Kandidaten wie Tommy Frenk in Hildburghausen zur Wahl zugelassen haben. Und jetzt sehen wir, dass es zum ersten Mal ein Wahlausschuss in Thüringen einen Kandidaten ausgeschlossen hat. Und es wird spannend sein, vor allen Dingen für das Superwahljahr 2029, ob jetzt das Vorbild Seyfried-Rudolstadt, ob das da auch beispielgebend sein wird.
Welche Schlüsse ziehen Sie aus der Wahl, aus Ergebnis, Ausgangslage und Wahlkampf insgesamt?
Ich ziehe vor allen Dingen zwei Schlüsse daraus. Einmal, was mir daran gelungen ist, hier vor Ort ähnlich viele WählerInnen zu überzeugen, wie noch sehr starke Abhängigkeit von seiner Person gegen den überregionalen Trend. Andererseits sehen wir es für den AfD-Kandidaten im Verhältnis zur Wahl vor 6 Jahren, extreme Thüringer AfD auch im Kommunalen verankert hat, vor allen Dingen flächendeckend Gewinne auch verzeichnen konnte, auch wenn er diese Wahl vorerst nicht gewonnen hat. Ob das bei der Stichwahl so bleiben wird, das wird sich dann noch zeigen.
In der Analyse wird beschrieben, dass es ja noch einige unausgeschöpfte Stimmmöglichkeiten gerade für den AfD-Kandidaten Benninghaus gäbe. Bei einer Wahlbeteiligung von nur etwas mehr als der Hälfte der Stimmberechtigten müsste doch eigentlich auch für den SPD-Kandidaten Wolfram noch unausgeschöpfte Stimmen da sein, oder?
Genau, bei ihm ist es nicht so direkt ablesbar, aber es gibt auf jeden Fall noch ein erhebliches Potenzial für ihn auch im demokratischen Lager. Bei Thomas Benninghaus konnten wir vor allen Dingen den Vergleich ziehen zur Bundestagswahl 2025. Da haben dem AfD-Kandidaten damals Professor Michael Kaufmann noch knapp 30.000 Menschen ihre Erststimme gegeben. Jetzt sind wir, Thomas Benninghaus hat knapp 19.000 Stimmen bekommen. Also gibt es noch 11.000 Menschen, die vor einem guten Jahr den AfD-Kandidaten gewählt haben, die also jetzt auch potenziell für Thomas Benninghaus aktivierbar werden. Ob er das schafft, ob er das mit seiner Person auch schafft, zu überzeugen jetzt in den nächsten 2 Wochen, das wird sich zeigen.
Stichwort Stichwahl. Sie schreiben viel von unausgeschöpften Stimmmöglichkeiten. Wenn wir uns jetzt die vergangenen Stichwahlen angucken, war die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl um ein Vielfaches weniger. Bei der allerersten Landratswahl war sie sogar um die Hälfte weniger als bei der eigentlichen Wahl. Meinen Sie, dass das auch passieren wird in 2 Wochen?
Das ist schwer vorhersagbar. Die Wahlbeteiligung, die hängt teilweise auch wirklich vom Wetter ab. Die hängt sehr stark davon auch ab, wie jetzt die nächsten 2 Wochen verlaufen werden. Aber der Befund, den Sie gerade benannt haben, der ist nicht untypisch für die Vergangenheit, für die jüngste Vergangenheit. Gerade mit Blick in Thüringen haben wir aber was anderes festgestellt. Und zwar schon bei der Landratswahl in Sonneberg 2023, bei der Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen 2023/24, die Landratswahl im Saale-Orla-Kreis, da haben wir jeweils, sind wir von ähnlichem Befund ausgegangen, mussten dann aber feststellen, dass hier die Wahlbeteiligung gesteigert werden konnte, vom ersten Wahlgang zur Stichwahl, was sehr untypisch war. Und vor allen Dingen haben wir gesehen, dass die Stimmzuwächse absolut sehr stark übereinstimmten mit den Stimmzuwächsen der AfD-Kandidaten. Also dass es hier vor allen Dingen den AfD-Kandidaten gelungen ist, neue WählerInnen zu mobilisieren und damit auch ihre absoluten Stimmen zu erhöhen.
Wenn wir jetzt nochmal diese aktuelle Landratswahl mit der letzten 2020 vergleichen, hat ja der AfD-Kandidat Benninghaus um einiges besser abgeschnitten als die AfD-Kandidatin Nauer 2020. Was hat Ihrer Meinung nach dazu geführt, dass eben bei dieser Wahl viel besser abgeschnitten wurde?
Tatsächlich würde ich da vor allen Dingen den Bundes- und den Landestrend verantwortlich zeichnen. In unserer Analyse haben wir da auch das durch 2 Karten verglichen mit der Bundestagswahl 2025 und sehen hier, dass es über die politischen Ebenen hinweg dann eine sehr starke Übereinstimmung gibt, wo die Hochburgen sind beziehungsweise wo die AfD besonders niedrig gewählt wird. Wir sehen vor allen Dingen in den letzten 6 Jahren, dass die AfD im Bund, aber insbesondere in Thüringen enorm Zuwachs bekommen hat. Das haben wir 2024 flächendeckend gesehen. Das sehen wir auch bei den Umfragen, bei den letzten, auch die im April für Thüringen herausgekommen sind, dass die AfD hier eine sehr hohe Beliebtheit hat, die sie 2020 in der Höhe noch nicht haben konnten. Und ich würde hier von sehr starken Parteieneffekt ausgehen. Genau konträr zu Marco Wolfram, der genau gegen den Trend seiner Partei in den Umfragen und auch in den letzten Wahlergebnissen hier als Person sehr stark punkten konnte.
In der Kurzanalyse wird dieser Effekt auch als Enttabuisierung beschrieben. Was genau ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass es bis vor einigen Jahren, und dazu würde ich auch 2020 noch zählen, dass es da ein gewisses gesellschaftliches Tabu gab, die AfD zu wählen, dass die politisch ausgeschlossen war. Dass seitdem es sich normalisiert hat, die AfD zu wählen, sie vor allen Dingen im ländlichen Thüringen, aber in Thüringen insgesamt als eine normale Partei gewählt wird, obwohl ihr inhaltlicher Kurs sich sehr stark radikalisiert hat, sie als rechtsextrem eingeordnet werden muss und vor allem der Thüringer Landesverband hier besonders radikal auftritt seit jeher und in den letzten Jahren noch umso mehr. Konträr dazu wurde sie vor allen Dingen an den Wahluhren immer stärker normalisiert und es gibt kein Tabu mehr, die AfD zu wählen. Das ist damit gemeint, das ist auch kein neuer Befund, den haben wir schon 2024 festgestellt bei den flächendeckenden Kommunalwahlen, der sich hier aber fortzeichnet.
Wie vergleichbar ist denn die aktuelle Landratswahl mit der letzten? Denn 2020, wir erinnern uns alle, es war Corona, die Wahlbeteiligung war bei, 36%. Wahlkampf war an sich, so wie wir ihn dieses Mal erlebt haben und auch die Mal davor erlebt haben, nicht wirklich möglich. Ja, wie vergleichbar sind die beiden Landratswahlen und auch die Daten, die Sie dafür dann genutzt haben für diese Analyse?
vollkommen richtig eingeordnet. Die Rahmenbedingungen sind sehr unterschiedlich. Der amtierende Landrat heißt Marco Wolfram und ist wieder beigegangen. Das ist die Konstante. Die Rahmenbedingungen gewandelt. Ich habe es eben schon angesprochen. Die AfD hat enorm zugelegt auf allen politischen Ebenen, in den Umfragen, aber auch bei den Wahlen. Wir haben 2020 die SPD noch auf einem anderen Niveau bundesweit gesehen. Wir haben ganz andere Themen mit der Pandemie gesehen. Wir haben auch einen anderen Wahlkampf gesehen. Von daher sind die Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich, definitiv. Dennoch, wenn wir uns vor allen Dingen jetzt die Bewertung der Wahl anschauen wollen, müssen wir die letztmögliche Wahl auf der gleichen Ebene auch heranziehen, um dann Vergleich zu ziehen und die jetzige Wahl einordnen zu können.
Ich würde noch mal kurz thematisch gerne zur Wahlbeteiligung zurückkommen. Wenn wir uns die Wahlbeteiligung bei Landratswahlen anschauen, hatten wir zwar in diesem Jahr im Landkreis die höchste seit dem Jahr 2000 mit 56%, die ist damit aber immer noch um einiges niedriger als die bei den Landtagswahlen und vergangenen Bundestagswahlen. Warum ist es Ihrer Meinung nach so, dass die Wahlbeteiligung bei Landratswahlen so niedrig ist im Vergleich zu anderen Wahlgängen?
Genau, also das ist jetzt kein Befund spezifisch für den Landkreis. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einerseits ist die kommunalpolitische Ebene weniger präsent in der öffentlichen Wahrnehmung, im Fernsehen, im Radio, in sozialen Medien wird wesentlich mehr über die Bundes- und Landesebene berichtet. Die Themen, die verhandelt werden, die erscheinen viel größer als so Kommunalpolitik, die manchmal für den einen oder die andere vielleicht auch ja bis langweilig daherkommt. Wir sehen aber hier vor allen Dingen auch, dass die Wahlkämpfe oftmals sehr viel nüchterner ablaufen, sehr viel weniger polarisieren an der Stelle und oftmals gibt es so den Effekt, da geht es um nicht viel bei der Wahl, da können wir sowieso nicht viel beeinflussen. Die Entscheidungen werden in Erfurt oder in Berlin getroffen und das führt dann oftmals zu einer geringeren Wahlbeteiligung. Ich möchte nochmal hervorheben, dass es in den letzten 6 Jahren, dass über 13% die Wahlbeteiligung im Landkreis gestiegen ist, was schon eine enorme Mobilisierung bedeutet.
Wir haben schon viel über verschiedene Ebenen heute gesprochen, Bundesebene, Landesebene, jetzt gerade noch Stadt- und Gemeindeebene. Die Kreisebene oder die Landkreise und Kreisverwaltungen stehen ja auch oft in der Kritik als zu bürokratisch, eher demokratiehemmend, praktisch noch eine Bürokratiehürde eingebaut. Wie ist denn die Meinung von Ihnen als Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft? Brauchen wir die Landkreisebene politisch gesehen überhaupt oder könnte man auch einfach die Aufgaben des Kreises auf Land und Gemeinden bzw. Städte aufteilen?
Ich glaube, gerade hier am Beispiel des Landkreises können wir doch sehen, dass es durchaus notwendig ist, dass es auch die Kreisebene gibt, dass die auch eine gewisse Entscheidungsgewalt hat. Und ich glaube, am Beispiel von Marco Wolfram können wir auch sehen, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, auch für Landräte, auch überregional an Bedeutung zu gelangen, Impulse zu setzen, ohne die jetzt inhaltlich bewerten zu wollen. Aber Marco Wolfram hat es ja in den letzten Jahren geschafft, auch überregional in die Presse zu kommen. Theoretisch ist es ganz wichtig, dass auch hier die Kreisebene immer wieder Möglichkeiten hat, auf die anderen politischen Ebenen zurückzuspielen, damit beispielsweise die Bundesebene oder die Landesebene nicht entkoppelt sind von der Kreisebene. Und da ist ein Landrat, eine Landrätin ist eine ganz wesentliche Person dafür, um genau diese Mittlung der kommunalen Probleme auch an die Landes-, an die Bundesebene darzustellen und hier auch eine starke Stimme abzugeben und die Ebene auch zu vertreten.
Mit der Kurzanalyse der Wahl jetzt im Hinterkopf oder ganz frisch praktisch, welche Prognose würden Sie für die Stichwahl am 21. Juni geben?
Also derzeit nach dem Stand vom Sonntag wäre alles andere als ein Gewinn von Marco Wolfram überraschend. Er geht hier mit einem ganz klaren Abstand, mit einem ganz klaren Vorsprung in die Stichwahl. Wie wir schon angesprochen haben oder auch in der Analyse geschrieben haben, hat Thomas Benninghaus aber noch Potenzial, was sie bisher noch nicht gehoben hat.
Wenn Sie nach der Stichwahl die Ergebnisse der Stichwahl und jetzt den weiterführenden Wahlkampf der nächsten 2 Wochen noch in die Kurzanalyse mit einbeziehen?
Genau, also derzeit ist noch nicht geplant, dass wir eine eigenständige Publikation dazu herausbringen. Wir beobachten natürlich jetzt den Wahlkampf weiterhin und werden den auch für uns auswerten und werden das, ich weiß noch nicht in welcher Form, aber dann auch veröffentlichen.
Die Kurzanalyse zur Landratswahl im Landkreis Seyfried-Rudolstadt ist auf der Internetseite des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft nachlesbar. Die Menschen im Landkreis sind dazu aufgerufen, zur Stichwahl am 21. Juni noch einmal ihre Stimme abzugeben und zu entscheiden, wer Landrat wird. Zur Wahl stehen dann noch der SPD-Kandidat Marco Wolfram und der AfD-Kandidat Thomas Benninghaus. Für Sie im Gespräch mit Cornelius Helmert war Emma Hanisch und Sie hören Radio SRB.